Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Die sogenannte Berateraffäre im Verteidigungsministerium ist noch lange nicht aufgearbeitet. Es geht um unrechtmäßig verteilte Aufträge an externe Beraterfirmen, eventuell sogar direkt per SMS durch die damalige Ministerin von der Leyen. Dieser ganz konkrete Vorwurf lässt sich aber wohl nicht mehr aufklären, denn die Telefondaten von der Leyen sind gelöscht worden. Aus Sicht der Opposition verbotenerweise. Wir berichten und sprechen mit dem grünen Politiker Tobias Lindner. Der hochumstrittene CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz tritt aus der Partei aus. Trotzdem geht die Rechtsextremismusdebatte in der CDU weiter. Der Bundesrat segnet das Klimapaket der Bundesregierung ab. In Polen geht die kontroverse Justizreform weiter. Und in Großbritannien gibt es diese Entscheidung hier.
The eyes to the right, 358. The nose to the left, 234.
Mit 358 zu 234 Stimmen wird in London das Brexit-Gesetz beschlossen. Der Austritt Großbritanniens aus der EU zum 31. Januar ist also eigentlich nur noch Formsache. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Zunächst schauen wir aber nach Berlin, wo es in den letzten Wochen ruhiger geworden war um die Aufarbeitung der sogenannten Berateraffäre. Hier soll ja geklärt werden, ob das Verteidigungsministerium unter der damaligen Ministerin von der Leyen unrechtmäßig Aufträge an externe Beraterfirmen vergeben hat. An einige Informationen hat der zuständige Untersuchungsausschuss nun aber keinen Zugriff, denn wie jetzt bekannt wurde, sind die Daten eines Mobiltelefons von der Leyen gelöscht worden. Und die Opposition ist nicht begeistert, was das angeht. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
ARD und Welt hatten zuerst darüber berichtet, wie gestern in einer nicht öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses ein von der Regierung Beauftragter eingeräumt habe, die Daten auf einem Mobiltelefon der ehemaligen Ministerin Ursula von der Leyen seien gelöscht worden. Und das bereits im August, obwohl das Parlament zuvor die Einstufung als Beweismittel beantragt hatte. Der FDP-Abgeordnete und Obmann im Verteidigungsausschuss, Alexander Müller, bringt seinen Unmut so auf den Punkt.
Wir fühlen uns verarscht durch das Verteidigungsministerium.
Seit einem Dreivierteljahr warten die Abgeordneten darauf, die SMS-Nachrichten der Ex-Ministerin zu erhalten, so Müller gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Das ist uns auch zugesagt worden. Man hat uns lange hingehalten mit der Ausrede, das Handy sei irgendwo nicht aufzufinden, wir suchen danach. Vor einer Woche hieß es, das Handy ist da, es fehlt nur noch die PIN der Ministerin, dann können wir es entsperren. Und gestern urplötzlich erzählt man uns, das ist im Sommer gelöscht worden, haben wir jetzt rausgefunden. Also das kann ja kein Mensch glauben, dass das stimmen soll.
Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte bei der heutigen Regierungspressekonferenz trotz mehrmaliger Nachfragen keine Stellung zu dem Vorfall beziehen. Nur so viel, Ursula von der Leyen hatte wohl zwei Diensthandys.
Das erste Diensthandy wurde... Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass vor einiger Zeit, ich glaube im Sommer dieses Jahres war es, dass verschiedene Nummern von Politikern in die Öffentlichkeit geraten sind. Darunter war auch Ihre Diensthandynummer. Daraufhin musste sie ihr Handy zurückgeben und die Regularien sind, dass diese Handys dann sicherheitsgelöscht werden. Das zweite Diensthandy, was sie anschließend erhalten hat, liegt unter Verschluss im BMVG.
Das Verteidigungsministerium habe sich verpflichtet, heißt es weiter, den Untersuchungsausschuss des Bundestages in allen Belangen zu unterstützen. Dies werde man selbstverständlich tun. Der Untersuchungsausschuss prüft, ob und inwieweit millionenschwere Beraterverträge vergeben wurden und dabei das Vergaberecht umgangen wurde. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht hier im Raum, zu dem sich im kommenden Jahr dann auch die heutige EU-Kommissionschefin äußern muss. Im Februar, so heißt es, soll Ursula von der Leyen als Zeugin vorgeladen werden.
Aus unserem Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis, die Handydaten der früheren Verteidigungsministerin, heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sind gelöscht. Das Ministerium spricht von einer Sicherheitsmaßnahme und die Opposition sieht das natürlich ganz anders. Vor der Sendung haben wir mit Tobias Lindner gesprochen. Er ist verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und die erste Frage an ihn lautete, ob man von einer digitalen Aktenvernichtung sprechen könne.
Ja, also ich würde auf jeden Fall so weit gehen. Es ist ehrlich gesagt ein skandalöser Vorgang. Und es ist noch absurder, welche Ausflüchte das Verteidigungsministerium dann heute in der Öffentlichkeit gefunden hat und gesagt hat, es hätte was mit Sicherheit zu tun. Das hat man uns gestern im Untersuchungsausschuss noch ganz anders dargestellt. Das Datenleck, das dazu geführt hat, dass Frau von der Leyen ein neues Handy bekommt, das war im Januar diesen Jahres. Aber das Handy ist erst im August gelöscht worden. Und in der Zwischenzeit hat es das auch noch besessen. Also warum dann aus Sicherheitsgründen 8 Monate später gelöscht wird, wo wir das Handy schon angefordert haben als Beweismittel, das erschließt sich mir nicht. Und die Begründung ist mir auch neu, ehrlich gesagt.
Da könnte man natürlich auch sagen, dieser Datenklau, der im Januar stattgefunden hat und die Löschung, die dann viele Monate später erfolgt, dass einfach die Regularien verspätet eingehalten wurden. Kann man das nicht auch so sehen?
Nein, das kann man so nicht sagen, weil das Ministerium hat sogar gegen eigene Regularien verstoßen. Das Ministerium hat selbst am 1. Februar, als der Untersuchungsausschuss mit der Arbeit begonnen hat, im ganzen BMVG ein sogenanntes Aktenvernichtungsmoratorium herausgegeben. Also allen Bediensteten gesagt, wenn ihr irgendwelche Akten habt, sei es elektronisch oder sei es in Papierform, wo die Aufbewahrungsfrist abläuft, ihr dürft die erstmal nicht vernichten, ihr müsst die Akten erstmal alle durchschauen, ob da irgendwas drin sein könnte, was unter die Beweisbeschlüsse des Untersuchungsausschusses fällt. Und wenn ja, dann müsst ihr die der zuständigen Stelle im Ministerium übergeben. Das gilt natürlich auch für Handys. Man hätte dieses Handy löschen dürfen, wenn man sich es vorher angeguckt hätte und sicher gehen könnte, dass da nichts, aber auch wirklich gar nichts drauf ist, was mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Uns ist aber gestern gesagt worden, angeguckt hat sich das Handy niemand.
Vielleicht sind ja aber trotzdem die Daten vorher noch auf einer anderen Stelle gesichert worden. Gibt es darüber Erkenntnisse?
Also dazu gibt es keine Auskünfte. Das ist ehrlich gesagt auch bei Regierungstelefonen unüblich, weil die Telefone ja besonders gesichert und abgesichert sind. Und es ist natürlich jetzt schon ein starkes Stück, dass man danach auch das Handy sicherheitsgelöscht hat. Sicherheitsgelöscht heißt, dass man die Daten darauf so vernichtet, dass sie nicht wiederherstellbar sind. Also nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir davon ausgehen, diese Beweismittel sind für den Untersuchungsausschuss unwiederbringlich zerstört worden.
Gut, das Ministerium, haben Sie ja gerade auch erwähnt, das spricht von einer Sicherheitsmaßnahme. Sie lassen das Argument nicht gelten. Dann ist jetzt aber trotzdem die Frage,
wie die Sicherheit betroffen sein soll beim Handy, das ausgefaltet in dem Ministerium verwahrt wird.
Ich wollte Sie jetzt noch fragen, Herr Lindner, also ist das dann jetzt ein Fall von einer Straftat, wie es auch teilweise angedeutet wurde, einer potenziellen, oder kann das auch einfach ein Versehen gewesen sein?
Also es gibt ja Straftatbestände wie Urkundenunterdrückung. Ich glaube, das ist jetzt eine Angelegenheit, wo auch die Staatsanwaltschaft allein schon von Amts wegen ehrlich gesagt darüber nachdenken muss, ob sie nicht hier tätig wird.
Und in welche Richtung genau, also personell, zielt da Ihre Kritik?
Also wer am Ende des Tages den Löschknopf gedrückt hat oder veranlasst hat, dass gelöscht wird, das wissen wir noch nicht. Aber natürlich liegt es jetzt an Frau Kramp-Karrenbauer, die ja keine Verantwortung für den Zeitraum trägt, über den der Untersuchungsausschuss jetzt irgendwie forscht. Aber sie hat natürlich Verantwortung dafür, dass der Untersuchungsausschuss seine Arbeit machen kann. Und im konkreten Fall heißt es, Frau Kramp-Karrenbauer muss der Sache nachgehen. Wer ist dafür verantwortlich gewesen, dass dieses Handy gelöscht wurde? Und im Zweifel muss sie dann auch Konsequenzen daraus ziehen, auch personeller Natur.
Und Frau von der Leyen, ist sie dann dementsprechend entlastet aus Ihrer Sicht?
Frau von der Leyen wird ja am 13. Februar als Zeugin vernommen werden. Im konkreten Fall hat sie anscheinend beide Handys, die sie besitzt, ungelöscht, ausgeschaltet, dem Ministerium übergeben, als er aus dem Amt geschieden ist. Interessanterweise hat man ja auch nur ein Handy dann gelöscht, so viel zum Thema Sicherheit. Und Frau von der Leyen wird sich natürlich unseren Fragen dann Mitte Februar stellen müssen. Und es ist natürlich jetzt nur fair, nicht jetzt schon ein Urteil über sie zu fällen, sondern die Befragung von Frau von der Leyen abzuwarten, auszuwerten und dann auch zum Ergebnis zu kommen.
Was werden Sie denn Frau von der Leyen am drängendsten fragen wollen?
Also klar ist, Frau von der Leyen hat ja nicht die einzelnen Beraterprojekte, in denen viel schiefgegangen ist und wo es ja auch zu Rechtsverstößen kam, die hat sie ja nicht selbst gemanagt. Aber als Ministerin ist sie natürlich voll in der Verantwortung, wenn sie dann hört, dass es öffentlich Missstände gibt, dass es öffentlich Kritik an diesen Projekten gibt. Wenn die ersten Medienberichte auftauchen über mögliche Rechtsverstöße, ich will schon von Frau von der Leyen wissen, wie war ihr Krisenmanagement, wie ist sie mit diesen Informationen umgegangen, ist sie tätig geworden, ist sie dem nachgegangen, hat sie es auf andere Mitarbeiter einfach abgeschoben oder war es ihr egal? Das werden schon die zentralen Fragen sein.
Also Informationen mit Blick auf die Frage, unter welchen Umständen Verträge oder Aufträge besser gesagt an externe Firmen vergeben wurden.
Darum geht's ja, wie sind Firmen überhaupt an Aufträge rangekommen? Weil da ist ja vielfach Wettbewerb ausgehebelt worden. Es geht aber natürlich auch um das ganze Thema Krisenmanagement und Fehlerkultur im Verteidigungsministerium. Also was hat man gemacht, als man, manchmal ist es ja politisch eine Sache, einen Fehler zu machen, und es ist eine andere Sache, wie mit dem Fehler umgegangen wird. Und ich will von Frau von der Leyen auch wissen, wie ist sie als Ministerin damit umgegangen, als sie gehört hat, da gibt es eklatante Missstände, weil in der Verantwortung steht sie natürlich als Ministerin.
Nun hat auch das Ministerium heute bekräftigt, dass es den Untersuchungsausschuss unterstützen will, beziehungsweise auch unterstützt, kooperiert bei der Aufklärung dieser ganzen Fragen, auf die Sie Antworten suchen. Wie ist da Ihre bisherige Erfahrung gewesen?
Ja, dann tut sich da offensichtlich im Ministerium, wenn man das glaubt, eine Parallelwelt auf. Wir haben bis heute.
Also keine Kooperation bisher.
Natürlich liefern die uns Sachen zu, aber wir arbeiten jetzt seit einem Jahr in diesem Untersuchungsausschuss in etwa. Wir haben bis heute nicht alle Beweismittel erhalten. Wir haben letzte Woche erst erfahren, dass in Aktenordnern Dinge geschwärzt wurden, die nicht hätten geschwärzt werden dürfen. Wir haben bis heute keine Erklärung, warum es Akten ohne Aktenzeichen gibt und wo die aufbewahrt werden. Beim Handy von Frau von der Leyen ist jetzt das mit der Sicherheitslöschung die dritte Erklärung in 3 Wochen, die wir erfahren. Zuerst war das Handy nicht auffindbar. Dann war das Handy ausgeschaltet im Ministerium, man hatte aber die PIN-Nummer nicht. Und gestern haben wir erfahren, dass es ein zweites Handy gibt und das ist versehentlich, gestern hieß es, versehentlich gelöscht worden. Von daher habe ich große Zweifel an der Kooperationsbereitschaft des Ministeriums, um ehrlich zu sein.
Glauben Sie, dass durch die Daten, die jetzt offenbar nicht zur Verfügung stehen, dass es jetzt schwieriger wird, Antworten auf die Fragen zu finden, nach denen Sie auf der Suche sind?
Ja, natürlich wird es schwieriger. Also wir wollen ja auch nicht irgendwie in private SMS von Frau von der Leyen reingucken. Das Ganze geht es ja gar nicht. Sonst geht darum, dass natürlich in der modernen Arbeitswelt, und das gilt genauso für ein Ministerium, ja heute nicht mehr alle Anweisungen schriftlich in einer schriftlichen Akte gegeben werden. Vieles passiert per E-Mail, aber manches eben auch per SMS. Natürlich, ich habe darüber gesprochen, über die Fehlerkultur und wie ist damit umgegangen worden in der Leitung des Ministeriums, als es bei den Beraterverträgen begonnen hat zu hakeln. Natürlich interessiert uns, hat Frau von der Leyen irgendwelche Anweisungen an ihre Staatssekretärin gegeben oder an Abteilungsleiter? Oder hat sie per SMS nach Informationen gebeten? Hat sie sich kundig gemacht? All das werden wir nicht mehr in Erfahrung bringen können.
Es sei denn, sie sagt dazu konkret aus. Darauf müsste man ja noch warten, wenn sie dann
erscheint. Ja, also ich hoffe auch auf ihre Aufsagebereitschaft, ganz klar. Aber dann sind wir natürlich darauf angewiesen, auf das, was sie uns sagt. Wenn sie die Beweismittel vorliegen haben, und das weiß ich jetzt nach gut 10 Monaten Zeugenvernehmung, natürlich können sich auch Zeugen an manches besser erinnern oder können einem manches besser erklären, wenn man sagen kann, ich lege Ihnen mal hier eine E-Mail von Ihnen vor, die ist 2 Jahre alt, gucken Sie sich bitte an, was können Sie mir dazu sagen, dazu erklären. Das kann ich jetzt nicht mehr tun im Fall der gelöschten Daten von diesem Handy.
Das klingt so, als seien Sie skeptisch, ob es dazu dann stichhaltige Aussagen geben würde von ihr.
Frau von der Leyen ist jetzt EU-Kommissionspräsidentin, die wäre ja wahnsinnig, wenn sie sich da irgendwie selbst belasten würde. Sie wird, glaube ich, den Auftritt vom Untersuchungsausschuss, so wie ich sie kenne, akribisch und gut vorbereiten und wird natürlich auch versuchen, eine Darstellung der Ereignisse zu finden, die sie jetzt nicht selbst in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Und wenn man dann an manchen Stellen zweifelt oder eine andere These verfolgt, dann muss man das ja durch Beweise untermauern. Und das vermutlich wichtigste Beweisstück dieses Untersuchungsausschusses, von dem wissen wir seit gestern, das ist leider gelöscht worden.
Der Grünpolitiker Tobias Lindner. Bis vor kurzem war fast jede größere Abstimmung im britischen Parlament eine Art Showdown, am Ende mit einem oft ungünstigen Ausgang für die Regierung. Aber mit dem Wahlergebnis aus der vergangenen Woche haben sich die Mehrheitsverhältnisse ja deutlich verändert und so war es heute fast eine Formalität, dass das House of Commons das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen absegnet. Und der Austritt der Briten am 31. Januar ist damit auch rechtlich so gut wie sicher. Aus London, Thomas Spickhofen.
Ein Ergebnis, wie es sich Theresa May für ihr Brexit-Gesetz gewünscht hätte, aber erreicht hat es jetzt die neue Regierung unter Boris Johnson.
The ayes to the right, 358. The noes to the left, 234.
358 Ja-Stimmen, 234 Nein. Das ist eine Mehrheit von 124 Stimmen und bedeutet, dass im Unterhaus neben den Abgeordneten der regierenden Tories auch zahlreiche Oppositionspolitiker für den Entwurf gestimmt haben müssen, vermutlich aus der Labour-Partei. Damit rückt der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 31. Januar einen großen Schritt näher. In der Debatte versprach Premierminister Boris Johnson dem Land ein neues goldenes Zeitalter.
We will be able to sign free trade deals with the booming markets of the world.
Wir können Freihandelsabkommen mit den blühenden Märkten der Welt abschließen. Das konnte seit 46 Jahren keine Regierung mehr. Wir können aus der gemeinsamen Agrarpolitik aussteigen, die unsere Landwirte so oft frustriert und überfordert hat. Wir befreien unsere Fischereiindustrie aus den verworrenen Fangnetzen der überkommenen Quotensysteme. Dem Regierungschef gegenüber sitzt im Unterhaus weiterhin Jeremy Corbyn. Der hat zwar seinen Rückzug als Labour-Chef angekündigt, will sich damit aber noch einige Wochen Zeit lassen, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist. Corbyn hält an seiner Kritik an dem Abkommen fest.
As we leave a 40-year economic partnership for an unknown future under the terms of the withdrawal deal.
Wir verlassen eine 40-jährige Wirtschaftspartnerschaft für die unbekannte Zukunft, die uns dieser Deal bringt. Wir brauchen aber einen Ansatz, in dem es um Jobs und Lebensstandards geht, mit einer starken Partnerschaft mit unseren europäischen Nachbarn. Nur so werden wir die Brexit-Krise beenden und unser Land wieder zusammenbringen können.
Bring our country together.
Die Regierung hat das Gesetz noch einmal an ein paar Stellen verändert im Vergleich zu der Version, die es im Oktober schon einmal bis zur zweiten Lesung geschafft hatte. Das Parlament hat jetzt wieder weniger Mitspracherecht während der Verhandlungen mit der EU und die Regierung schreibt auch fest, dass eine Verlängerung der Übergangsfrist über den 31. Dezember 2020 hinaus nicht möglich ist. Auch die Anlehnung an die Arbeitnehmerrechte in der EU ist wieder raus und soll in ein eigenes Gesetz gegossen werden. Boris Johnson fordert dazu auf, die alten Gräben zu überwinden. Jetzt sei es an der Zeit, weiterzugehen, sagt Johnson, und die alten Trennlinien von Leave und Remain, von Austritt und Verbleib, hinter sich zu lassen.
This is the time when we move on and discard the old labels of Leave and Remain.
Der Premierminister wiederholt sein Wahlkampfversprechen, für das die Briten ihn gewählt haben.
It ensures that we depart from the EU on the 31st of January and at that point Brexit will be done. It will be over.
Das Gesetz stellt sicher, dass wir die EU am 31. Januar verlassen und der Brexit an diesem Punkt über die Bühne gebracht ist, dass es dann vorbei ist. Ganz vorbei ist es allerdings noch nicht, denn jetzt muss das Gesetz noch in den Ausschüssen beraten werden. Dafür sind nach den Weihnachtsferien Anfang Januar 3 weitere Debattentage vorgesehen. Danach muss auch das Oberhaus noch zustimmen. Und nach dem Austritt am 31. Januar bleiben dann noch 11 Monate für die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU.
Das Parlament in London stimmt dem Brexit-Gesetz zu, Thomas Spickhofen berichtete. Darf ein Mensch mit rechtsextremer Vergangenheit und einem entsprechenden Körperschmuck Mitglied in der CDU sein? Diese Frage hat die Union in dieser Woche deutlich unter Druck gesetzt. Im Fokus stand und steht der Kommunalpolitiker Robert Möritz aus Sachsen-Anhalt, dessen Vergangenheit, wie gerade beschrieben, eben solche rechtsextreme Züge aufweist. Er hat nun aber seinen Austritt aus der CDU verkündet. Die Debatte über den Umgang der Partei mit Rechtsextremismus geht aber weiter, besonders in Sachsen-Anhalt. Von dort Christoph Richter.
In der vertraulichen Austrittserklärung, die der Welt vorliegt, hat der umstrittene Köthener CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz um die sofortige Niederlegung sämtlicher parteiinterner Funktionen gebeten. Er wolle, wie es heißt, Schaden von der Partei abwenden und ein, Zitat, persönliches Zeichen setzen. Manchmal bedarf es der Besinnung auf die wahren Prioritäten im Leben, heißt es in der zitierten Austrittserklärung. Als erstes wurden heute Morgen CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff, der Innenminister und Landesvorsitzende Holger Stahlknecht sowie das Adenauerhaus informiert, sagt CDU-Generalsekretär Sven Schulze gegenüber dem Deutschlandfunk. Der Austritt komme aber überraschend, so Schulze weiter. Matthias Egert, der Kreischef der CDU in Anhalt-Bitterfeld und Mitglied im konservativen Kreis der CDU, hatte noch bis Donnerstag seinen Beisitzer Möritz trotz seiner Neonazi-Vergangenheit gegen Kritik in Schutz genommen. Heute Morgen, nach einer Woche, nun die Kehrtwende. Egert bedauert den Austritt seines Kollegen Möritz. Er sei aber sinnvoll, auch um Schaden von der Partei abzuhalten, auch um sich wieder der Sacharbeit zu widmen, so Egert weiter.
Wir haben Herrn Möritz verteidigt nach den Kenntnissen, die wir davor auch gesammelt hatten. Er hat keine xenophoben oder anti-israelischen, antisemitischen Äußerungen oder jedweder anderen antireligiösen Art getätigt. So haben wir die Entscheidung damals getroffen. Ich denke, dieser Austritt kommt jetzt eigentlich etwas zuvor, was aus meiner Sicht unvermeidlich gewesen wäre, nämlich nochmal der neuen Beurteilung der Situation mit den neuen Faktenlagen, die wir haben, den neuen Fotos, die aufgetreten sind. Ich denke, das ist jetzt eine Konsequenz, die er da zieht.
Nach aktuellen Medienberichten des MDR soll Möritz Fan einer hallischen Neonazi-Band sein. Bereits am vergangenen Wochenende hatte Robert Möritz gestanden, dass er 2011 als Orden auf einer Neonazi-Demonstration aufgetreten ist, dass er Mitglied im Verein Unita war, das Verbindungen zum rechtsextremen Milieu hat. Zudem trägt Möritz am rechten Ellenbogen ein Tattoo mit der sogenannten schwarzen Sonne, das aus einer Kombination übereinandergelegter Hakenkreuze besteht, weshalb der CDU-Landesvorstand in Sachsen-Anhalt dem eigenen Parteimitglied nun ein Ultimatum gestellt hatte. Bis spätestens zum 27. Dezember hätte Möritz lückenlos und vollständig seine Aktivitäten und Vernetzungen in der rechtsextremistischen Szene darlegen sowie erklären müssen, dass NS-Symbolik wie Hakenkreuze unvereinbar mit den Grundsätzen der CDU Sachsen-Anhalt seien. Der Landesvorstand wollte dann Möritz am 28. Dezember anhören, um sich ein eigenes Bild über die Glaubwürdigkeit des Kommunalpolitikers zu machen. Dem ist Möritz nun mit seinem Parteiaustritt zuvorgekommen. Ob mit dem Austritt jetzt Ruhe in die CDU Sachsen-Anhalts bzw. in die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition einkehrt, wird die Zukunft zeigen. Denn auf einem sicheren und festen Fundament, das haben die Ereignisse dieser Woche gezeigt, steht die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt überhaupt nicht.
Christoph Richter. Und wir machen weiter mit unseren Kurzberichten. Beginn dabei in Sachsen. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und Grünen steht schon seit einigen Tagen. Und jetzt steht auch die Regierungsmannschaft. Arndt Groß.
Am Nachmittag präsentierte Michael Kretschmer sein neues Kabinett. Die Grünen erhalten zwei Ministerien, Justiz und Umwelt und Landwirtschaft. Die SPD bekommt das Sozialministerium und behält das Wirtschaftsressort. Durch den neuen Zuschnitt brauchten zwei Ex-Minister von der CDU einen neuen Job und finden sich in einem Doppelministerium wieder mit ungewöhnlichem Zuschnitt. Ab jetzt wohnen ein Ministerium für Kultur und Tourismus und das Ministerium für den ländlichen Raum unter einem Dach. Das Wahlergebnis eher im Bereich gerade so geschafft. 60 Stimmen hätte Michael Kretschmer gebraucht, 61 hat er bekommen. 66 Stimmen hätte er bekommen müssen, wenn alle in der neuen Koalition aus CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD für ihn gestimmt hätten. Eine CDU-Abgeordnete fehlte entschuldigt. Anschließend machte Kretschmer deutlich, worum es gehen müsse in der Zukunft der Koalition. Der gesellschaftliche Zusammenhalt müsse wiederhergestellt werden und es müsse gelingen, wieder miteinander zu diskutieren.
Der Mordfall Caruana Galizia auf Malta zieht in der Politik immer weitere Kreise. Keith Scambry, der frühere Stabschef des Premierministers, verlässt die regierende Partei. Sarah Zerback.
Auf Facebook ist es nachzulesen. Dort hat Keith Scambry seinen Brief an den Chef der maltesischen Sozialdemokraten gepostet, in dem er seinen Austritt erklärt. Der Druck auf den ehemaligen Stabschef des Premierministers war doch zu groß geworden. Er stehe weiterhin loyal zu Labour, wolle aber Schaden von der Regierungspartei abwenden. Seine Entscheidung sei auch vor dem Hintergrund der Rücktrittsforderungen gefallen, die ihn über die sozialen Medien erreicht haben. Auch einige Parteikollegen hatten seinen Rauswurf gefordert, wenige Wochen nachdem er bereits als Kabinettschef zurückgetreten war. Erst gestern war bekannt geworden, dass die maltesischen Behörden nun wegen Mordes gegen Scambry ermitteln, im Fall der Journalistin Daphne Caruana Galizia. Ihm werden außerdem Manipulation von Beweismitteln sowie andere Vergehen vorgeworfen. Der Unternehmer Jorgen Fennec, der sich selbst gerade in der Causa vor Gericht verantworten muss, hatte den ehemaligen Kabinettschef mehrfach schwer belastet. Er wirft ihm vor, den Mord an der Investigativjournalistin in Auftrag gegeben zu haben. Daphne Caruana Galizia hatte bis kurz vor ihrem Tod vor 2 Jahren über Korruption und dubiose Offshore-Geschäfte in Malta recherchiert. Die stockenden Ermittlungen ihres Mordes und Verstrickungen auch hochrangiger Politiker in den Fall haben Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit im kleinsten EU-Land geschürt. In einer Resolution fordert das Europäische Parlament jüngst den sofortigen Rücktritt von Premierminister Joseph Muscat. Der will damit aber bis Januar warten.
Deutsche IS-Anhänger, die derzeit im Irak und Nordsyrien festgehalten werden, könnten nach ihrer Rückkehr nach Deutschland relativ schnell freikommen. Benedikt Strunz.
Das Oberlandesgericht Stuttgart argumentiert in dem Urteil, dass die Haft in einem Gefängnis im Irak nicht mit der Haft in Deutschland zu vergleichen sei. Vielmehr entspreche ein Tag bereits im Irak abgeleisteter Haft 3 Gefängnistagen in Deutschland. Sollten sich andere Gerichte dieser Rechtsauffassung anschließen, würden sich die Gefängnisstrafen hierzulande für deutsche IS-Kämpfer deutlich reduzieren, sofern diese zuvor bereits im Irak oder in Syrien inhaftiert waren. Im konkreten Fall hatte eine 33-jährige Frau aus Baden-Baden vor Gericht geltend gemacht, dass ihre Kinder in irakischer Haft geschlagen und von Mithäftlingen drangsaliert worden seien. Zeugen hatten ihre Aussage vor Gericht zumindest in Teilen bestätigt. Die Stuttgarter Richter verurteilten die Frau wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 5 Jahren Haft. Wegen ihrer mehrmonatigen Gefangenschaft im Irak gelten davon aber bereits fast 2 Jahre als verbüßt.
Die Fortsetzung humanitärer Hilfen in Syrien ist ungewiss. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich heute nicht auf eine Fortführung einigen. Antje Passenheim.
Die Resolution von Deutschland, Belgien und Kuwait scheiterte am Veto aus Russland und China. Sichtlich fassungslos äußerte sich der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen. Wir gehen in die Weihnachtsferien und 4 Millionen Menschen in Syrien wissen nicht, ob sie nach dem 10. Januar immer noch etwas zu essen haben, ihre Babys füttern können, an Medizin kommen. Nach diesem Tag läuft nämlich die humanitäre Hilfe aus, die die UN über die Grenzen von der Türkei, dem Irak und Jordanien aus nach Syrien bringen. Russland hatte versucht, einen anderen Beschluss durchzubringen. Er sah lediglich bis zum Juli Hilfe über 2 türkische Grenzübergänge nach Syrien vor. Auch diese Resolution scheiterte. Heusgen richtete sich an seinen russischen Kollegen. Sie haben etwas vorgelegt mit der Haltung, nehmt es so oder lasst es. Der deutsche Botschafter fragte, sieht so russische Diplomatie aus? Es sei zynisch, dass Russland davon spreche, dass nicht etwa 4, sondern lediglich 1 Million Menschen in Syrien Hunger litten, sagte der deutsche Botschafter. Deutschland ist unter allen Ländern der zweitgrößte Geber von humanitärer Hilfe für Syrien. Noch haben die Vereinten Nationen Zeit, die Resolution bis zum 10. Januar nachzuverhandeln und die weitere Hilfe für die Menschen dort sicherzustellen.
Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat vor einiger Zeit Stichwahlen bei Kommunalwahlen abgeschafft. Dieser Schritt war verfassungswidrig. Stefan Lauscher.
Das Urteil der Richter war überraschend deutlich. Wenn immer mehr Parteien und Wählergruppen bei Kommunalwahlen antreten und klare Mehrheiten damit verschwimmen, dann reicht eben eine einfache Mehrheit von zum Beispiel 30% nicht mehr, um einen Bürgermeister ins Amt zu bringen. Dann muss es eben eine Stichwahl der beiden Bestplatzierten geben, um für die Klarheit des Wählerwillens zu sorgen. Das hätten CDU und FDP bei ihrem Gesetz nicht hinreichend beachtet. Für die Kommunalwahl im Herbst 2020 in NRW heißt das, es gibt wieder die Stichwahl. Die Kläger, alle Abgeordneten von SPD und Grünen im Landtag, hatten der Regierung vorgeworfen, das Wahlrecht aus reinem parteitaktischen Kalkül verändert zu haben. Für die schwarz-gelbe Regierung Laschet ist es die erste Niederlage vor dem Verfassungsgericht.
Mögliche Streiks rund um die Weihnachtstage bei Galeria Kaufhof Karstadt sind im letzten Moment abgewendet worden. Denise Friese.
Nach einem Verhandlungsmarathon in der Essener Warenhauszentrale haben sich das Management von Galeria Karstadt Kaufhof und die Arbeitnehmervertreter auf einen Tarif einigen können. Die Auswirkungen sind je nach Warenhaus für die Beschäftigten unterschiedlich. Die Mitarbeiter bei Karstadt sollen nach jahrelangem Verzicht wieder mehr Geld bekommen, teilweise um die 200 Euro monatlich. So sollen die Gehälter nach der Fusion der Warenhäuser vor einem Jahr langsam wieder angeglichen werden. Denn bei Kaufhof hatten die Beschäftigten keine Gehaltseinbußen. Alle Mitarbeiter verzichten dafür auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, denn es muss gespart werden, sagt Karstadt-Kaufhof-Chef Stefan Vandal. Beide Warenhäuser stecken tief in den roten Zahlen. Nach der Übernahme von Kaufhof vor einem Jahr wurden bereits in der Verwaltung und in den Filialen über 2000 Stellen abgebaut. Mit dem neuen Tarif gibt es auch eine Standort- und Beschäftigungsgarantie für die kommenden 5 Jahre. Und der österreichische Eigentümer René Benko ist in der Pflicht. Er hat zugesagt, in die Sanierung insgesamt 700 Millionen Euro zu investieren. Der Tarifvertrag gilt insgesamt für fast 26.000 Beschäftigte in den Warenhäusern Karstadt und Kaufhof sowie für Karstadt Sports und Feinkost.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst für uns Volker Hirt zusammen.
Aktien bleiben in Amerika der Renner. Das ganze Jahr über, aber auch und vor allem zu Weihnachten. Wieder hat der Dow Jones seine historische Höchstmarke geknackt. Allein in dieser Woche hatte er um 1,3% zugelegt. Eine schier unglaubliche Rendite, selbst in einem Land, wo es auf Sparbuchguthaben noch Zinsen gibt. Und Geld haben die Amerikaner zweifelsohne. Laut der Bank of America flossen allein in der vergangenen Woche über 16 Milliarden Dollar in US-Aktien. Der jeweilige Präsident wird für den Renditesegen unter anderem mitverantwortlich gemacht. Besser könnte es also für Donald Trump im Vorfeld seines heißen Kampfes zur Wiederwahl nicht laufen. Money schlägt Image. Der DAX hatte sich zuletzt nicht an den amerikanischen Trend gehängt, aber heute konnte er nicht widerstehen. Nach 3 Tagen leichter Talfahrt ging es nach oben relativ deutlich. Die Marke von 13.300 Punkten ist wieder erklommen. 13.307, so war es am Ende des Parketthandels. Ein Plus von 0,8%. Die deutschen Aktionäre hatten in diesem Jahr mit nur ganz wenig Glück alles richtig gemacht. Bei der satten DAX-Rendite von über 25% wurde gerne Kasse gemacht und der Gewinn in Geschenke oder Nachhaltiges gesteckt. Dazu gehört zum Beispiel Gold. Auch da gab es eine Steigerung übers Jahr gesehen von über 15%. Heute kostete die Feinunze 1.335 Euro. Gold wird im Moment aber weniger in Unzen als vielmehr in Kilo gekauft. Degussa, als einer der führenden Unternehmen im Goldhandel, spricht von einem Umsatzplus von 500%. Einer der Gründe? Auf Gold gibt es keinen Minuszins.
Volker Hirt mit dem Börsenbericht. Im politischen Berlin ist ab sofort Weihnachtspause, aber davor standen noch einige Beschlüsse auf dem Programm. Der Bundesrat hat da beispielsweise der Masernimpfpflicht zugestimmt und er hat auch das überarbeitete Klimapaket abgesegnet. Die Einzelheiten dazu hat Nadine Lindner.
Das Klimapaket ist durch den Vermittlungsausschuss besser geworden. Das war eine der Kernaussagen in der Debatte der Länderkammer. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD, erklärt eine der wichtigsten Änderungen.
Die Bundesregierung wird bis Frühjahr 2020 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes einbringen, in dem Preise für Emissionszertifikate festgelegt werden. Statt 10 Euro beginnen wir mit 25 Euro Tonne ab 2021.
Es geht also um den höheren CO2-Preis. Der Bundesrat hatte gegen Vorhaben aus dem ursprünglichen Klimapaket der Bundesregierung ein Veto eingelegt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Die Länder wollten Kompensationen für Steuerausfälle. 9 Tage lang hatte der Vermittlungsausschuss bzw. eine Arbeitsgruppe um Ergebnisse gerungen, auch Veränderungen erzielt. Für die Verbraucher bedeuten die Beschlüsse von heute, dass Benzin und Heizöl teurer werden, dass es aber im Gegenzug auch Entlastungen geben soll bei umweltfreundlichen Technologien. Bei der Bahn sinkt die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets um rund 10%, auch die Bahncard könnte um 1/10 billiger werden. Durch eine Senkung der EEG-Umlage könnten vor allem private Stromkunden profitieren. Für einen Durchschnittshaushalt bedeutet das nach Berechnungen der Regierung eine Entlastung von 63 Euro im Jahr 2021. Zum 1. Januar 2020 startet hingegen schon die Förderung der Gebäudesanierung, ein Punkt, der lange umstritten war. Pro Objekt ist nun ein Förderbetrag von 20% oder maximal 40.000 Euro möglich. Ab 2021 soll außerdem die Erhöhung der Pendlerpauschale um zunächst 5 auf 35 Cent greifen und eine Mobilitätspauschale eingeführt werden. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, ein Christdemokrat, wies darauf hin, dass sich B- und Entlastungen in der Waage halten müssten, um die Bürger nicht zu überfordern.
Notwendige Veränderung braucht Akzeptanz.
Und nur wenn Deutschland zeige, dass der Wohlstand trotz Klimaschutz erhalten bleibe, könne man Vorbild für andere Länder sein. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, betonte in der Debatte im Bundesrat noch einen Punkt im Klimaschutzgesetz, der bessere Kontrolle über die CO2-Emissionen erlaubt.
Nämlich, dass es regelt, dass Jahr für Jahr überprüft wird, ob wir eigentlich die Zielsetzung, die wir haben, einhalten.
Zufrieden zeigten sich die Grünen. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sagte zur Kernmechanik des Gesetzes:
Der Paradigmenwechsel besteht nämlich darin, dass die alte Welt der fossilen Energien, die neue Welt der erneuerbaren Energien finanziert.
Es gab zahlreiche Reaktionen von den anderen Parteien. FDP-Chef Christian Lindner beklagte, dass die Menschen andere Sorgen hätten als das Klima. Im Alltag würden sie dem Wunsch nach Askese und Verzicht eben nicht folgen. Schärfer äußerte sich die AfD. Die Marktlenkung werde versagen und die Menschen würden dann die Zeche zahlen. Doch auch nach der Einigung im Bundesrat heute zum CO2-Preis ist die klimapolitische Gesetzgebung noch nicht komplett. Es fehlt noch das Kohleausstiegsgesetz. Am Montag musste das Wirtschaftsministerium einräumen, dass dies, anders als geplant, erst im kommenden Jahr ins Bundeskabinett gehen wird.
Es ist ein bemerkenswerter Prozess, der in Frankreich zu Ende gegangen ist. Der Konzernchef der Telekom dort und weitere Manager wurden zu Haftstrafen verurteilt. Und zwar wegen Mobbings. Das Gericht hält es für erwiesen, dass vor etwa 10 Jahren systematisch Druck auf Mitarbeiter ausgeübt wurde, damit sie den Konzern verlassen. Mehrere von ihnen nahmen sich daraufhin das Leben. Aus Paris, Martin Bohne.
Raphaël Louvradou musste sich nach der Urteilsverkündung die Tränen aus dem Gesicht wischen. Sein Vater, ein Angestellter von France Telecom, hatte sich vor knapp 10 Jahren selbst angezündet. aus Verzweiflung über das Mobbing, dem er von Seiten seiner Vorgesetzten ausgesetzt war. Jetzt wissen wir schwarz auf weiß, dass solche Praktiken verboten sind, so Raphael Labradou. Und andere, Didier Lombards in anderen Unternehmen, die die Beschäftigten in den Selbstmord treiben, müssen gewärtig sein, dass sie angeklagt und verurteilt werden. Didier Lombard, das ist der ehemalige Konzernchef von France Telecom, der ab 2007 in dem ehemaligen Staatsunternehmen einen rigorosen Restrukturierungsplan durchsetzte. Dabei wurde rund ein Sechstel der Stellen abgebaut. Mit unerlaubten Mitteln, so urteilte nun das Pariser Strafgericht. Lombard und seine Helfer hätten einen konzertierten Plan verfolgt, um die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und das Ausscheiden von Mitarbeitern zu beschleunigen. Es sei ein Klima der Angst erzeugt worden. Der Anwalt der Nebenkläger, Jean-Paul Tesonnière, spricht von einer Wende in der Anwendung des Arbeitsrechts. Das Urteil ermöglicht uns nun, die Lehren zu ziehen. Denn es wird bis ins Detail beschrieben, wie das Management von France Telecom, heute Orange, mit absolut toxischen Methoden vorging. Zeugen hatten während der Verhandlung von Zwangsversetzungen in andere Abteilungen oder weit entfernte Standorte berichtet. Es wurden unerreichbare Leistungsziele vorgegeben, Mitarbeiter wurden systematisch heruntergemacht. Von Didier Lombard ist der Spruch dokumentiert, er werde die Leute, koste es, was es wolle, zum Gehen bringen und sei es durch das Fenster. Und so kam es dann auch. Zwischen 2008 und 2011 häuften sich bei France Telecom die Suizide. Mehrmals machten die Betroffenen in Abschiedsbriefen explizit das Unternehmen dafür verantwortlich. Im Prozess wurden 39 Fälle aufgerollt. In 19 Fällen wurde der Selbstmord tatsächlich vollzogen. Die anderen Fälle betrafen Selbstmordversuche und schwere Depressionen. Didier Lombard wurde nun wegen der Ausübung von moralischem Druck zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Ebenso sein Stellvertreter und der Personalchef. 4 Monate müssen sie tatsächlich absitzen, 8 Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt. Konzernchef Lombard hat die Anschuldigungen in der Verhandlung zurückgewiesen. Sein Anwalt Jean Wey nannte das Urteil eine total demagogische politische Entscheidung und er kündigte Berufung an. Sie sind nicht schuldig und das wird mein Mandant auch vor dem Berufungsgericht und falls nötig vor dem obersten Gericht wiederholen.
Martin Bohne berichtete, die wiedergewählte nationalkonservative Peace-Partei macht in Polen an vielen Stellen weiter, wo sie vorher aufgehört hat, vor allem mit Blick auf die umstrittene Justizreform. Und sie hat jetzt trotz vieler Proteste ein neues Gesetz mit ihrer Mehrheit im Parlament verabschiedet. Das sieht Sanktionen für kritische Richter vor. Florian Kellermann mit den Einzelheiten.
Der polnische Ombudsmann für Menschenrechte, Adam Bodnar, fand drastische Worte bei der heutigen Sitzung des Parlaments. Dieses Gesetz stellt die Teilnahme Polens an der Rechtsgemeinschaft der EU in Frage, denn es übergibt die polnischen Gerichte endgültig in die Kontrolle der gesetzgeberischen und der ausführenden Gewalt. Der Rechtsschutz jedes einzelnen Bürgers wird erheblich eingeschränkt. Dieses Gesetz ist der Weg zu einem juristischen Pol-Exit aus der EU. Adam Bodnar kritisierte auch die Art, wie das Gesetz beschlossen wurde. Gestern und heute im Eiltempo mit nächtlichen Ausschusssitzungen und ohne breite gesellschaftliche Diskussion. Mit dem Gesetz reagiert die polnische Regierung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dieses stellt zentrale Teile der polnischen Justizreform der vergangenen Jahre in Frage. Die Reform schränke die Unabhängigkeit der Richter ein, so lässt sich das Urteil lesen. Die polnische Regierung will nun verhindern, dass sich polnische Richter auf dieses Urteil berufen und die Justizreform in Frage stellen. Sie könnten etwa andere Richter, die nach der Reform berufen wurden, nicht anerkennen. Doch damit drohe rechtliches Chaos, so Justizminister Zbigniew Ziobro schon bei der gestrigen Debatte. Wenn wir zulassen, dass man den Status eines Richters, der vom Präsidenten ernannt wurde, in Frage stellt, dann drohen wir in eine Anarchie abzugleiten. Wir werden nicht zulassen, dass die Politisiererei, die in einige Gerichtssäle Einzug gehalten hat, die Oberhand gewinnt über die Verantwortung für den Staat, die Rechtssicherheit und das Funktionieren des Gerichtswesens. Die Formulierungen in dem Gesetz sind allerdings so weit gefasst, dass sie in den Augen von Kritikern und Experten den Richtern schlicht das Recht auf freie Meinungsäußerung nehmen. In der Nacht hatte die Regierungsmehrheit der Peace-Fraktion das Gesetz nur in einigen wenigen Punkten entschärft. So müssen Richter doch nicht alle ihre Konten in sogenannten sozialen Netzwerken offenlegen. Noch mehr Macht über die Richter bekommt durch das Gesetz die neue Disziplinarkammer am Obersten Gerichtshof. Sie wurde von der amtierenden Regierung geschaffen. Die Juristen, die dorthin berufen werden, verdanken diesen Karrieresprung der Justizreform und der Regierungspartei Peace und gelten ihr gegenüber als loyal. Zumal ohnehin viele von ihnen zuvor Staatsanwälte unter Justizminister Jobro waren, der durch ein früheres Gesetz der Peace in Amtseinheit Generalstaatsanwalt ist. Auch die EU-Kommission zeigte sich besorgt. In einem Brief appellierte sie an das Parlament, den Präsidenten und die Regierung, das Gesetz vorerst nicht zu verabschieden. Erst solle es auch international beraten werden. Zumindest das Oberhaus des Parlaments, der Senat, werde dem Aufruf folgen, erklärte dessen Präsident Tomasz Grodzki. Im Senat hat die Peace seit der Parlamentswahl im Oktober keine Mehrheit mehr. Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, diese Sache umfassend zu beraten, damit das Gesetz, das der Senat beschließt, die Gewaltenteilung wahrt und damit es die Gesetzgebung der EU berücksichtigt. Das Unterhaus, der Sejm, kann im Anschluss jedoch alle Änderungen, die der Senat beschlossen hat, wieder verwerfen und das ursprüngliche Gesetz dem Präsidenten zur Unterschrift vorlegen.
Beim Konflikt zwischen der israelischen Regierung und Palästinensern gab es auch in diesem Jahr immer wieder Auseinandersetzungen und Gewalt von beiden Seiten. Schon Anfang des Jahres hatte die UNO angekündigt, mögliche Kriegsverbrechen Israels in Palästina zu untersuchen. Und solche Ermittlungen soll es jetzt auch von Seiten des Internationalen Strafgerichtshofs geben. Dazu Julio Segador.
Sie sei überzeugt, dass in den Palästinensergebieten Kriegsverbrechen verübt worden seien. Es gebe ausreichenden Grund, um mit Ermittlungen zur Lage im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen zu beginnen. Mit ihrer Äußerung hat sich Fatou Bensouda, die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, die geballte Kritik der israelischen Staatsspitze zugezogen, allen voran von Benjamin Netanyahu.
This is a dark day for truth and justice.
Ein dunkler Tag für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit, so die scharfe Reaktion des israelischen Ministerpräsidenten, der in seiner Videobotschaft sichtlich verärgert war. Für Netanyahu gibt es vor allem einen Grund, die Bewertung des Strafgerichtshofes nicht anzuerkennen.
This is a baseless and outrageous decision.
Die Entscheidung ist unbegründet und unerhört. Denn das Gericht ist in diesem Fall gar nicht zuständig. Der Strafgerichtshof ist nur für Petitionen zuständig, die von souveränen Staaten eingereicht werden. Aber es hat noch nie einen palästinensischen Staat gegeben. Die palästinensische Regierung hatte sich wegen der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland und wegen der Tötung von Palästinensern an der Grenze im Gazastreifen an den Internationalen Strafgerichtshof gewandt. Seither gab es Vorermittlungen. Die palästinensische Seite hatte dabei argumentiert, dass die von israelischen Staatsbürgern begangenen Taten die Kriterien der Apartheid für Folter und Vertreibung erfüllten, ebenso den Tatbestand des Kriegsverbrechens durch eine Besatzungsmacht, und zwar durch die Überführung eines Teiles ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet. Dass der Strafgerichtshof diesen Argumenten offenkundig weitgehend gefolgt ist, kritisiert Israels Premier Netanyahu scharf. Die Chefanklägerin des Strafgerichtshofes habe sich zu einem politischen Instrument der Delegitimierung des Staates Israel gemacht, vor allem, weil sie die von Israel vorgebrachten Argumente nicht berücksichtigt habe.
She has also completely ignored history and truth.
Sie hat die Geschichte und die Wahrheit völlig ignoriert, als sie sagte, dass der Akt der Juden, in ihrer angestammten Heimat, dem Land der Bibel zu leben, dass dies ein Kriegsverbrechen ist. Hanna Ashrawi, Mitglied der Führungsspitze der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, begrüßte dagegen die Entscheidung aus Den Haag. Die Ära des israelischen Ausnahmezustands und der Straflosigkeit sei vorbei. Israel müsse für seine Verbrechen bezahlen, so die palästinensische Politikerin. Es gebe keinen Ausschluss von der Universalität der Menschenrechte.
Der Bericht von Julio Segador, und es fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen, heute mit Martina Gnad.
Ja, der Parteiaustritt eines Lokalpolitikers schafft es ja meist nicht in die Kommentarspalten. Der Rückzug von Robert Möritz machte eine bundesweite Ausnahme. Die Passauer Neue Presse schreibt dazu: Der Fall Müritz macht deutlich, dass der kurzsichtige Versuch ultrakonservativer CDUler mit AfD und neonazinahen Strömungen zu flirten nur im Desaster enden kann. Eine Umarmungsstrategie mit AfD und Konsorten funktioniert nicht. Wer sich auf sie einlässt, wird vielmehr gnadenlos vereinnahmt. Der Kölner Stadtanzeiger hält zu nationalistisch gesinnten Politikern in der CDU fest: Es ist nicht die Mehrheit, zumindest nicht in der Gesamt-CDU. Aber sie sind so laut, dass es ihnen bisweilen gelingt, gemäßigtere Kräfte zu übertönen und sogar zu entmutigen oder zu verängstigen. Der Bremer Weser-Kurier stellt klar: Der Umgang mit einem Mann, der nachweislich bis vor kurzem Kontakte in die rechtsextreme Szene hatte, macht deutlich, einige in der ostdeutschen CDU haben zunehmend ein Problem mit einer klaren Abgrenzung von rechtsnationalem Gedankengut. Da nutzen auch die zaghaften Disziplinierungsversuche aus der Berliner CDU-Zentrale nichts. Die Bundes-CDU muss auch in Zukunft mit viel Härte gegen jede Art von Grenzverschiebung ins rechtsradikale Lager vorgehen, fordert die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Parteifreunde an der Basis sind mit einer solchen Situation oft überfordert. Für solche Fälle muss es eine Taskforce im Adenauerhaus geben, die politisch und juristisch berät und die im Zweifel auch Konsequenzen ziehen kann. Die Ludwigsburger Kreiszeitung warnt die CDU eindrücklich vor der Hoffnung, bei Rechtspopulisten Wandel durch Annäherung zu erreichen. Was hilft, sind nur Führungsstärke und klare Kante. Der Fall Müritz wäre eine Chance gewesen für die Parteispitze in Berlin. Sie wurde verpasst. Trotz oder gerade wegen des eigenen Rückzugs des Lokalpolitikers. Führungsstärke gezeigt hat Boris Johnson in Großbritannien. Dort hat das Parlament heute das Brexit-Gesetz angenommen und die Badische Zeitung aus Freiburg notiert: Nun geht es schnell. Kaum tritt das neu gewählte Unterhaus zusammen, ist doch schon der Weg frei zum Brexit. Vorbei die Zeiten, in denen proeuropäische Oppositionspolitiker und Tory-Rebellen der Regierung noch Paroli bieten konnten. Mit seinem Wahlsieg hat Johnson für klare Verhältnisse gesorgt. Die Neu-Osnabrücker Zeitung blickt über den heutigen Tag hinaus. Die Zeit, ein Freihandels- und Partnerabkommen auszuhandeln, ist knapp. Johnson möchte in 11 Monaten schaffen, wofür in der Regel Jahre nötig sind. Das setzt Kompromissbereitschaft voraus. Ob der Premier dazu gewillt ist? Wenn nicht, droht doch noch ein Brexit-Chaos. Das wiederum glaubt die Allgemeine Zeitung aus Mainz nicht, denn der EU-Austritt war für Johnson immer der Türöffner für 10 Downing Street. Dort will er eine Weile bleiben. Einen chaotischen Brexit mit dramatischen Folgen für die heimische Wirtschaft kann er dabei nicht gebrauchen. Gut, möglich also, dass das Brexit-Drama noch in die eine oder andere Verlängerung geht. Ein Zurück der Briten in die EU gibt es aber wohl nicht mehr. Goodbye.
Goodbye. Danke, Martina Gnad, mit der Presseschau und goodbye auch für heute. Das war unser Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war Peter Sawicki.